Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Schmiedings Blick am 8. Mai. Heute spreche ich mit Dr. Holger Schmieding, unserem Chefvolkswirt bei Bärenberg, über das naheliegende Thema, nämlich die unerwartet holprige Wahl von Friedrich Merz zum 10. Bundeskanzler sowie über das Programm seiner Regierung. Mein Name ist Klaus Newe, ich verantworte das Wealth and Asset Management bei Bärenberg. Holger, das hatte es bisher in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben. Am Dienstag hat der Bundestag Friedrich Merz erst im zweiten Anlauf zum Kanzler gewählt. Was glaubst du, woran könnte es gelegen haben, dass einige der eigenen Leute ihm einen Denkzettel verpassen wollten?
Klaus, das ist ja eine geheime Abstimmung gewesen. Wir wissen es also nicht. Und natürlich ist eine geheime Abstimmung eine Möglichkeit, sozusagen anonym einen Denkzettel auszustellen. Warum? Vielleicht, weil einige Abgeordnete der Koalition Merz nur nicht unbedingt besonders gerne mögen. Vielleicht, weil Wunden des Wahlkampfes noch schmerzen. Vielleicht, weil hier und da Hoffnungen auf schöne Posten in der Regierung enttäuscht wurden. Vielleicht auch, weil der Koalitionsvertrag, nun alles andere als perfekt ist. Aber immerhin, als es dann wirklich drauf ankam, im zweiten Wahlgang, dann hat es ja gereicht. Wahrscheinlich haben die Abweichler zunächst einmal gedacht, dass es auf die eigene Stimme nicht wirklich ankommt. Dass es also eine Art folgenloser Denkzettel sei, wenn Merz eben im ersten Wahlgang gewählt wird, aber nicht mit den vollen Stimmen der Koalition. Das hat sich dann, wenn das so war, als Trugschluss herausgestellt.
Holger, die Folgefrage, die sich natürlich jetzt jeder stellt, ist, wie sehr dieser holprige Start die Autorität von Merz als Kanzler schwächt. Kann er seine Agenda umsetzen oder muss er damit rechnen, dass er immer wieder auf Widerstand aus den eigenen Reihen trifft?
Natürlich wird es immer wieder Widerstand aus den eigenen Reihen geben, aber ich würde das auch nicht überbewerten. Wie gesagt, wahrscheinlich haben einige der Leute, die zunächst einmal nicht für ihn gestimmt haben, erwartet, dass ihr Verhalten eigentlich keine Konsequenzen haben wird. Ich denke, dass, wenn es dann künftig drauf ankommt bei Gesetzen, es doch schon besser klappen wird. Dazu kommt, dass bei normalen Gesetzen ja anders abgestimmt wird. Dann ist es keine geheime Wahl und dann braucht man auch nicht die Kanzlermehrheit, also mehr Stimmen als die Hälfte der Abgeordneten im Bundestag. Dann reicht es einfach, wenn man die einfache Mehrheit hat, also mehr Ja- als Nein-Stimmen. Das, denke ich, wird schon dafür sorgen, dass Merz und seine Regierung ihre Agenda im Parlament weitgehend umsetzen können.
Lass mich da noch einmal nachfragen. In welchen Bereichen muss sich Merz denn besonders auf mögliche Vorbehalte innerhalb seiner Koalitionsparteien einrichten?
Es gibt erhebliche Vorbehalte, in der SPD beispielsweise, was das härtere Vorgehen in der Migrationspolitik betrifft. Da gibt es viele, die meinen, das muss sein, aber eben auch nicht alle. Dann bei der Abschaffung des Bürgergeldes, beim Ersatz des Bürgergeldes durch eine zielgenauere Regelung, ist sicherlich auch mit Widerständen aus der SPD zu rechnen. Auch insgesamt bei Sozialreformen dürfte das der Fall sein. Aber alles in allem glaube ich schon, dass in der Union und in der SPD das Bewusstsein weit verbreitet ist, diese Regierung sollte ein Erfolg werden, weil es gibt eben eigentlich keine Alternative. Und was bei der Union vielleicht zu beachten ist, da gibt es ja die Diskussion über die Fiskalpolitik. Da hat ja die Reform der Schuldenbremse den einen oder anderen dann doch sehr überrascht. Und das könnte dazu führen, dass Widerstände gegen Eurobonds, also Gemeinschaftsschulden der Europäischen Union, dass diese Widerstände relativ wichtig und groß bleiben. Ich rechne ohnehin nicht damit, dass eine Regierung Merz Eurobonds in großem Umfang zustimmen würde. Aber jetzt ist wahrscheinlich die Hürde, dass Merz es wagen würde, in seiner eigenen Partei das Thema anzusprechen, noch höher.
Holger, für den zweiten Wahlgang noch am selben Dienstag musste der Bundestag mit 2/3 Mehrheit kurzfristig seine Geschäftsordnung ändern. Auch AfD und Linkspartei hatten dem zugestimmt. Die Parteien der demokratischen Mitte, also Union, SPD und Grüne, haben im neuen Bundestag ja weniger als 2/3 der Sitze. Schafft das einen Präzedenzfall?
Ja, in gewissem Sinne schon. Union und SPD hatten sich ja mit Grünen und auch der Linkspartei abgesprochen für diese kurzfristige Änderung in der Geschäftsordnung. Und es wird ja auch künftig Fälle geben, wo halt eine Zweidrittelmehrheit gebraucht wird, also die Mehrheit, die man ohne Linkspartei nicht mehr hat. Man braucht die Zweidrittelmehrheit bei der Wahl der Verfassungsrichter und man braucht sie, um das Grundgesetz zu ändern. Es steht im Koalitionsvertrag ja drin, dass SPD und Union bis Jahresende einen Vorschlag erarbeiten möchten, wie die Schuldenbremse weiter auf Dauer zu reformieren, das heißt wahrscheinlich zu lockern ist. So etwas würde sich, wenn SPD und Union sich dort einigen können. Ja, nur mit den Grünen und zumindest einigen Stimmen aus der linken Ecke durchsetzen lassen können. Also ich denke schon, hier ist ein gewisser Präzedenzfall geschaffen, dann doch im parlamentarischen Alltag mit der Linkspartei, der Linken, zu sprechen. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer weiteren, gewissen dauerhaften Reform der Schuldenbremse kommt, wohl etwas gewachsen.
Holger, lass uns jetzt den Blickwinkel ändern und mich konstruktiv nachfragen. Was zeichnet deiner Meinung nach Friedrich Merz aus? Wie unterscheidet er sich beispielsweise von seinem Vorgänger Olaf Scholz?
Merz ist ein Kanzler mit großer Erfahrung in der Privatwirtschaft. Sein Hintergrund ist ja Sauerland. Sauerland steht in Deutschland für Mittelstand. Merz ist halt nicht Hamburg. Das ist ein anderes Milieu. Ich denke also, eine gewisse Affinität zur Wirtschaft, gerade zum Motor der deutschen Wirtschaft, dem Mittelstand, das dürfte Merz wohl auszeichnen. Zudem, Merz ist jemand, der schon viele, viele Rückschläge verkraftet hat. Es war ja erst sein dritter Anlauf, Vorsitzender der CDU zu werden, der dann Erfolg hatte. Und deshalb wird er vermutlich jetzt auch diesen Rückschlag vom Dienstag wohl wegstecken können. Merz ist insgesamt stark transatlantisch ausgerichtet. In dem Punkt ist er halt eher wie ein Hamburger. Er ist sehr stark proeuropäisch ausgerichtet und unterstützt sehr stark die Ukraine. Der Fokus auf Europa, der Fokus auf wir müssen die Ukraine unterstützen, dieser Fokus ist bei ihm wohl ausgeprägter, als es bei Scholz der Fall war. Und dass er halt Erfahrung in der Privatwirtschaft hat, bei dem US-Finanzgiganten BlackRock vor allen Dingen, das könnte ihm einen etwas leichteren Zugang zum US-Präsidenten Donald Trump geben als seinem Vorgänger Olaf Scholz. Außerdem, Merz strebt ein besseres Verhältnis zu Frankreich und Polen an. Da ist er ja gleich hingereist. Und ich denke, dass ihm das wahrscheinlich gelingen wird. Dieses Verhältnis zu den beiden Nachbarstaaten hatte ja unter der alten Regierung eher etwas gelitten.
Lass uns den Blick noch einmal schwenken, weg von dem einen Kanzler hin zu den vielen Ministern. Die Riege der Minister, die der Bundespräsident auf Vorschlag des neuen Kanzlers ja noch am Dienstagabend ernannt hat, hat einige Überraschungen bereitgehalten. Wir haben bereits letzte Woche über Katharina Reiche gesprochen, die das Ressort Wirtschaft und Energie übernimmt. Kannst du das noch einmal kurz zusammenfassen?
Nun, Katharina Reiche ist tatsächlich eine Überraschung gewesen. Sie hat Erfahrung in der Politik, sie hat Erfahrung in Ministerien als Staatssekretärin, sie hat Erfahrung in kommunalen Unternehmen und zuletzt in einem Energieunternehmen. Das könnte durchaus nützlich sein für die Energie- und Wirtschaftspolitik. Man muss natürlich sehen, wie sehr sie sich im Apparat der Regierung ihres Ministeriums tatsächlich durchsetzt, wie sehr sie es schafft, ihre Einsichten, ihre Kenntnisse, ihre Erfahrung dann tatsächlich in Politik, in Referentenentwürfe für Gesetze und anderes umzusetzen. Es kann immer ein Nachteil sein, politisch nicht ideal vernetzt zu sein, aber ein gewisser frischer Blick kann durchaus helfen. Also alles in allem verbinde ich eine gewisse Hoffnung damit, dass mit Katharina Reiche ein etwas neuer, ein etwas frischerer Wind einkehren könnte ins Ministerium für Wirtschaft und Energie.
Mehr noch sogar als Katharina Reiche ist der neue Minister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung, Carsten Wildberger, ein Quereinsteiger in die Bundespolitik. Ist das ein Vor- oder ein Nachteil?
Ja, wie schon eben bei Katharina Reiche angesprochen, ist es nicht klar, ob es ein Vor- oder Nachteil ist, wenn man halt nicht aus dem unmittelbaren jetzigen Berliner Politikgeschäft oder aus dem Apparat kommt. Aber gerade in diesem neuen wichtigen Bereich Digitalisierung dürfte es helfen, dass Wildberger eben wirklich Erfahrung hat. Er kommt aus der Wirtschaft, aus der Digitalwirtschaft. Da könnte ein anderer, frischerer Blick wirklich gut tun. Und ich habe mit Freude gesehen, dass der Zuschnitt des Digitalministeriums etwas besser ist, etwas größer ist als erwartet. Dieses Ministerium bekommt unerwartet viele Kompetenzen. Es bekommt Abteilungen aus 6 anderen Ministerien. Also, Merz möchte diesem Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung eine Art Schlüsselfunktion zuweisen. Wahrscheinlich wird Wildberger etwas Zeit brauchen, bis er aus den Abteilungen, die aus anderen Ministerien kommen, bis er aus einigen eigenen Leuten, die er vermutlich einsetzen wird, bis er daraus einen schlagkräftigen Apparat geformt hat. Aber alles in allem freue ich mich, dass wir hier jemanden haben, der offenbar viel von Digitalwirtschaft versteht und dessen Ministerium eine herausgehobene Bedeutung bekommt. Und über die Digitalisierung hinaus, Staatsmodernisierung ist bei uns ein ganz, ganz großes Thema. Dazu haben einige Expertenkreise ja vor kurzem Vorschläge vorgelegt. Das haben Union und SPD ja in den Koalitionsverhandlungen ausdrücklich zur Kenntnis genommen. Da erwarte ich auch, dass da der eine oder andere gute Vorschlag kommt und dass, wenn es die Unterstützung von oben gibt, also von Merz und Klingbeil, dass dann tatsächlich das eine oder andere hier in die richtige Richtung bewegt werden kann. Übermäßig viel oder übermäßig schnelle Erfolge sollten wir uns bei Staatsmodernisierung aber nicht erhoffen. In unserem föderalen System dauert das alles etwas länger, bis es dann soweit ist. Das eine oder andere wird wahrscheinlich auch am Widerstand der Bundesländer scheitern.
Holger, denken wir einmal rund 4 Jahre zurück. Da wurde der Ampel vorgeworfen, dass viele Mitglieder der neuen Regierung damals wenig Regierungserfahrung haben. Das mal in Erinnerung, was folgt deines Erachtens daraus, dass sowohl Merz für die Union als auch Lars Klingbeil für die SPD viele Posten nicht mit altgedienten Politikern besetzt haben?
Klaus, es folgt im Wesentlichen daraus, dass es relativ wenig andere Machtzentren, politische Machtzentren in dieser Regierung gibt. Das heißt, dass Merz und Klingbeil, der Chef letztlich der Union und der Chef der SPD, wenn diese beiden zentralen Figuren der Regierung sich einig sind, dass sie damit tatsächlich die Leitlinien der Politik vorgeben können, ohne dass andere politische Schwergewichte ihnen da in die Quere kämen. Das kann gut sein. Es war ja in der Vergangenheit nicht immer nur erfreulich, wenn es Streitigkeiten innerhalb der Regierung beziehungsweise sogar manchmal innerhalb einer Partei, innerhalb einer Regierungspartei gab. So war ja zwischen Merkel und Schäuble, ihrem Finanzminister, nicht immer eine völlige Übereinstimmung festzustellen. Also wir haben jetzt eine klare Machtkonzentration innerhalb der Regierung im Kanzleramt und dem Finanzministerium. Und das heißt eben, diese beiden müssen sich einigen. Und wenn sie sich geeinigt haben, das sind zwei, die dann natürlich auch noch mit Herrn Söder von der CSU sprechen müssen. Aber wenn diese sich geeinigt haben, dann ist das eben die Politik der Regierung.
Apropos Finanzministerium. Dieses ist typischerweise ja das zweite Machtzentrum einer Regierung nach dem Kanzleramt. Ist es deiner Meinung nach eine gute Nachricht, dass der Chef der SPD, also Lars Klingbeil, sich entschieden hat, als Finanzminister in die Regierung Merz einzutreten? Auf Seiten der CDU hatten Carsten Linnemann und Jens Spahn es ja offenbar vorgezogen, lieber innerhalb ihrer Partei statt in der Regierung mitzuwirken.
Klaus, das ist für mich eine sehr gute Nachricht gewesen, nicht unerwartet, aber wirklich eine gute Nachricht, dass Lars Klingbeil Finanzminister geworden ist. Er ist der unbestrittene Chef der SPD. Und es ist gut, dass er in dieser Funktion in der Regierung ist. Und gerade als Finanzminister ist er ja derjenige, der sieht die Zahlen. Er wird derjenige sein, der, wenn er sich mit Merz, in Klammern mit Merz und Söder, geeinigt hat, dass er dann derjenige ist, der innerhalb seiner eigenen Partei wird erklären müssen, dass das Geld halt nicht für alle SPD-Wünsche reicht. Es wäre wesentlich gefährlicher, wenn der Chef der SPD außerhalb der Regierung wäre, beziehungsweise nicht diesen klaren Überblick über die Finanzen hätte, denn dann wäre die Gefahr viel größer, dass die SPD einfach mehr Ausgaben fordern würde. Diese Gefahr dürfte jetzt geringer sein mit Klingbeil als Finanzminister.
Holger, dann gehen wir jetzt ein bisschen weg von den Personen und schauen darauf, was sich diese Personen denn vorgenommen haben. Der Koalitionsvertrag ist mit 144 Seiten lang. Was erwartest du? Worauf wird die neue Regierung zunächst ihre Schwerpunkte legen?
Klaus, ja, mit 144 Seiten ist der Koalitionsvertrag sehr lang. Da steht viel drin. Wir haben es ja schon mehrfach besprochen. Mich freut ja, dass das Wort Deregulierung häufig auftaucht, dass auch Staatsmodernisierung angesprochen wird. Das sind wichtige Themen. Ich denke, dass die Schwerpunkte der Regierung zunächst einmal liegen werden, vor allem die Schwerpunkte von Herrn Merz auf der Europapolitik und der Außenpolitik, dass unmittelbar die Regierung versuchen wird, mit Herrn Dobrindt im Innenministerium bei der Einwanderungspolitik zu einem rationaleren, zu einem besseren Vorgehen zu kommen. Das heißt, weniger Einwanderer, die wir nicht eingeladen haben, dafür aber bessere Bedingungen für die Einwanderer, die wir brauchen. Zudem Deregulierung dürfte von Anfang an eine große Rolle spielen. Die Digitalisierung, das haben wir bereits angesprochen. Und ich erwarte, dass von Frau Reiche schnell Impulse kommen für eine rationalere Energiepolitik.
Holger, lass mich einmal auf die Schattenseiten zu sprechen kommen. Wo siehst du die größten Probleme für die neue Koalition?
Nun, das größte Problem dürfte auf Dauer sein, dass ein ganz, ganz wichtiges Thema im Koalitionsvertrag letztlich ausgespart ist. Nämlich, welche Sozialreformen, welche Änderungen, welche Kürzungen brauchen wir bei den sozialen Sicherungssystemen, damit der Anstieg der Lohnnebenkosten nicht immer weiter, weiter und weiter geht. Die hohen Sozialversicherungsbeiträge sind ein großer Standortnachteil für Deutschland und das hat sich in den letzten 3 Jahren leider erheblich verschärft. Und da ist der Koalitionsvertrag eigentlich sehr, sehr aussagelos. Man will im Wesentlichen Kommissionen einsetzen, die sich dann anschauen sollen, was beispielsweise im Rentensystem zu passieren hat, damit wir uns an das Altern der Bevölkerung, den steigenden Anteil der Menschen im Rentenalter anpassen, in der Rentenversicherung, in der Pflegeversicherung, in der Krankenversicherung. Also das wird spannend. Da werden vermutlich noch vor Jahresende SPD und Union ernsthaft miteinander reden müssen, was denn in diesen Bereichen jetzt passieren muss, damit halt die Kostenbelastung für die Unternehmen und für die Arbeitnehmer, damit halt die Lohnnebenkosten nicht weiter steigen. Da steckt viel Konfliktpotenzial.
Holger, früher war nicht, wie es sprichwörtlich immer heißt, alles besser, aber früher wurde ein Bündnis aus Union und SPD eine große Koalition genannt. Nun sind die Verhältnisse so, dass sie nicht mehr so groß ist. Siehst du eine Gefahr, dass dieses Bündnis ebenso wie die Ampel vorzeitig zerbricht?
Eine gewisse Gefahr gibt es natürlich immer. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass insbesondere die Reformen im sozialen Sicherungssystem, bei Gesundheit, bei Pflege, bei der Rente, dass die Reformen, die auf Dauer notwendig sind, dort für einigen Streit sorgen werden. Das sind eben Dinge, die im Koalitionsvertrag noch nicht geregelt wurden. Aber gerade weil diese beiden Parteien, Union und SPD, nicht mehr so groß sind, haben wir jetzt eine Situation, wenn diese Regierung es nicht schafft, dann haben wir vielleicht nach der nächsten Wahl 2029 ganz andere politische Verhältnisse. Dann haben wir möglicherweise die AfD an der Schwelle zur Macht. Vielleicht die AfD im Bündnis mit einer sehr linken Partei. Vielleicht eine Bündnis Sarah Wagenknecht oder etwas Ähnlichem. Das sind Aussichten, die vermutlich den handelnden Personen in Berlin sehr bewusst sind. Und ich denke, dass dieses Risiko, wenn es schief geht, dann könnte es wirklich für das Land insgesamt schief gehen, dass dieses Risiko dann doch die Koalition zusammenschweißt und dann doch die Koalition dazu bringt, auch in weiteren Bereichen, die im Koalitionsvertrag nicht geregelt sind, also eben bei den sozialen Sicherungssystemen, sich auf Kompromisse einzulassen und das Land voranzubringen. Ob es so kommt, unklar, aber eben weil das Bewusstsein doch vorhanden ist, diese Regierung muss es schaffen. Es gibt zurzeit keine echte Alternative, keine wünschenswerte Alternative zu dieser Regierung, eben weil es das Bewusstsein bei vielen der handelnden Personen in Berlin gibt, bin ich insgesamt verhalten optimistisch, dass diese Regierung erstens durchhält und zweitens doch einiges umsetzt, was das Land, was Deutschland voranbringen könnte und wahrscheinlich auch, was Europa insgesamt stabilisieren und voranbringen könnte.
Holger, lass mich heute zum Schluss fragen, worauf du besonders achtest. Oder anders, woran würdest du in einem Jahr messen, ob die neue Regierung erfolgreich gestartet ist oder auch nicht?
Zunächst einmal würde ich darauf schauen, hat Merz es geschafft, die Ukraine hinreichend zu unterstützen? Am besten auch mit leistungsfähigen Waffen, mit mehr Geld und den Taurus-Raketen. Das wäre wichtig. In der Ukraine wird tatsächlich unsere eigene Freiheit, unsere eigene Zukunft verteidigt. Zweitens, schafft die Koalition es, das zusätzliche Geld, das sie sich ja mit der Reform der Schuldenbremse genehmigt hat, sinnvoll auszugeben? Beziehungsweise sind die Pläne, dieses Geld auszugeben, bis dahin so ausgereift und teilweise schon umgesetzt, dass wir sehen, okay, hier passiert tatsächlich etwas bei Verteidigung und bei der Infrastruktur, was unser Land schützt und voranbringt. Drittens natürlich, ich bin Volkswirt, werde ich darauf schauen, ob die deutsche Wirtschaft im Herbst des Jahres 2025, spätestens Anfang 2026 tatsächlich wieder in Gang gekommen ist. Das zeichnet sich meines Erachtens ab, sofern Trump nicht mit immer, immer schlimmeren Handelskriegen dazwischen kommt. Aber das muss jetzt natürlich erst einmal passieren. Und zum anderen, als vierten Punkt, werde ich darauf achten, ob wir dann eine ernsthafte Diskussion und vielleicht sogar schon erste Entscheidungen haben, nämlich darüber, wie der drohende weitere Anstieg der Sozialversicherungsbeiträge, der Lohnnebenkosten gestoppt werden kann, um dieses Risiko für den Standort Deutschland zu mindern.
Vielen Dank. Das werden wir in den nächsten Wochen, Monaten und voraussichtlich 4 Jahren mit unserem Podcast begleiten und verfolgen. Für heute kommen wir zum Ende und blicken auf die nächste Woche. Dann sprechen wir über aktuelle Themen der internationalen Konjunktur, unter anderem über den Ausblick für die USA und China angesichts des derzeitigen Handelskrieges zwischen dem größten und drittgrößten Wirtschaftsraum der Welt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.